Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro, unserem Lieblingspartner, wenn es um alles geht, was man in großen Mengen kaufen, im Keller einlagern und sich dann vollfressen kann.
Zum Beispiel Kichererbsen. Der Reini hat den Keller voller Kichererbsen. Das klingt jetzt ein bisschen sexuell, ist aber so gar nicht gemeint. Da kann man sich leckere Curries draus machen oder auch andere Gerichte, kann sich selber Falafel herstellen, wenn man sagt, ich bin ab sofort Veganer und mache mir selber meine Pullover aus meinen Schamhaaren. Sowas zum Beispiel. Aber es gibt auch viele andere tolle Produkte, die man dort kaufen kann. Koro, ihr seid echt ein toller Verein.
Ich habe mir zuletzt ein Kilo Macadamia-Nüsse bestellt und wenn ihr das auch macht, dann benutzt dabei erstens den Code Alliteration, damit bekommt ihr nämlich 5% Rabatt auf das ganze Sortiment und zweitens guckt, dass ihr noch Freunde zu Besuch habt, damit ihr euch nicht alleine fett fresst an den Dingern. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Also, was fangen wir an mit dem angebrochenen Abend?
Da kommt eine nette Quizshow. Fernsehen.
Fernsehquiz? Sag mal, man sollte nicht meinen, dass du ein immer scharf bist.
Naja, auch ein immer scharf ist nicht immer scharf.
Das sollten die Damen schon wieder ans Vögeln denken? Also ich fühle mich bereits ganz schön leer gemolken.
Na großartig. Am besten, wir machen uns auf eine lange Nacht der schlappen Schwänze gefasst.
Weiß niemand ein geiles Spiel, das müde Männer munter macht?
Genau, wir brauchen kein Fernsehquiz. Wir machen unser eigenes. Es nennt sich, wer reitet auf meinen Schwanzquiz?
Riesig, die Männer kriegen die Augen verbunden und müssen raten, welche Pflaume ihren Schwanz beackert. Doch, das kann eine heiße Sache werden. Aber dazu brauchen wir einen Schwanz, der...
Also, einen Steifen kriege ich schon noch zustande.
Hey, Hände weg. Abtasten gibt's nicht. Sonst wär's zu leicht.
Die hätte ich auch so erkannt. Flamme ist mir richtig ans Herz gewachsen. Mom?
Hättest ruhig noch ein bisschen länger nachdenken können.
Ich kann das nicht mitmachen. Lorenz treu bleiben.
Das ist doch kein richtiger Fake, nur ein Spiel.
Nur ein Spiel?
Ja.
Dann kann ich es einfach.
Also, sie versucht zwar mich zu irritieren, aber ich tippe auf Iris.
Richtiger Bruder.
Also. Diese Fotze ist mir neu. Das kann doch nur die keusche Gudrun sein.
Wenn alle richtig grasen, wo bleibt dann der geile Spaß mit der Bestrafung?
Das ist die, die ihn rumgewettert hat. Gudrun. Sag mal. Keine Ehrschütze.
Stimmt. Und was macht man mit einem Mann, der die angeheiratete Möse nicht erkennt?
Anpissen, was sonst? Wie Isabel gesagt hat.
Ja, komm, du Ehekuppel. Und ihr kommt alle mit ins Bad.
Und da sind wir wieder.
Oh Gott, Reinhard, das ist wirklich, als wenn irgendwie so ein ganz schlechtes Bauerntheater auf dem Land, weißt du, in so, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie so ein 200-Seelendorf, aber mit Bumsen.
Ja, das. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den schon mal hatten, aber zumindest nicht in der Länge. Denn ich erinnere mich nicht dran, dass er so endet. Und ich habe dir das schlimmste Ende schon erspart. Hast du gehört?
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir hatten das noch nie, Reini. Wir hatten das, glaube ich, noch nie.
Der angebrochene Abend. Hast du gehört, wie die Bestrafung lautet, wenn man seine Ehefotze nicht erkennt?
Nee, was ist dann die Bestrafung?
Man wird angepisst. Deshalb gehen sie auch am Ende ins Bad. Und den Teil, sei froh, den habe ich weggeschnitten.
Oh Gott. Rein. Ich höre mich übrigens selbst, das musst du runterdrehen,
ach so,
mein Hase.
Ja.
Da bin ich weg. Ja, hör mal, ich, das, also, Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Besonders, weil die auch so gestellt sprechen. Das könnte ja auch so ein ganz schlechtes Vorstellungsgespräch oder so sein. Nur, dass es halt gewürzt ist mit dieser unfassbaren Vulgarität. Besonders diese alte, die Gräfin, spricht halt ja wirklich, also als wenn die sich irgendwie für König Lear bewerben würde.
Hattest
ja,
du das noch nie?
Was ist denn, wenn man die Ehefotze nicht erkennt?
Hattest du das noch nie in deinem Ehebett, dass du gesagt hast, so einen Steifen kriege ich noch hin, für wahr?
Ja, freilich. Natürlich. Ja, freilich. Ja, ja. Ich reite hier oft auf so einem Schimmel nackt in unser Schlafzimmer rein. Alles darunter wäre irgendwie nicht standesgemäß genug. Und das ist so. Das ist richtig.
Das klingt so ein bisschen, als würdest du in Baden-Württemberg spielen oder in Bayern oder so in Franken. So. Schatz, hast du ein Kondom dabei? Freilich.
Freilich. Ja, also. Ich bin auch erstaunt, dass wir über 140 Folgen mittlerweile Alliteration hingekriegt haben und uns niemand den Namen der Gräfin schicken konnte. Niemand. Ja. Sie ist ein Phantom. Bis heute hat mir niemand geschrieben, wer diese Frau ist, ob sie noch lebt. Die muss ja mittlerweile in ihrer, ja, ich sag mal, in ihrem Alter sein. Mitte 60, Anfang 70 vielleicht.
Ich würde sie ja gerne mal einladen.
Ich würde sie gerne nicht einladen, Reinhard. Also,
was
also
denn?
Wirklich, also wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wenn wir mal den Dialog nachspielen bei so einer Live-Show mit der Gräfin? Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie sich am Ende nicht auszieht.
Sonst gehst du mit ihr ins Bad, das kann ich aber versprechen. Ich gehe hier mit keinem ins Bad. Ich glaube, dass es für Frauen oft, wenn sie aus dieser Branche kommen, schwieriger ist, wieder ins normale Leben zu kommen oder auch, dass viele Frauen sich vielleicht im Nachhinein dann doch dafür schämen. Also ich habe das ein paar Mal mitbekommen, ein paar amerikanische, zum Beispiel eine sehr bekannte amerikanische Pornodarstellerin, ich glaube Lana Rhodes oder so,
hat noch nie gehört.
Die siehst du ja auch nur, Reini. Und die hat jetzt Pornhub und so aufgefordert, weil die jetzt schwanger ist und Mutter wird, dass all ihre Filme gelöscht werden.
Was
natürlich ein, ja, herzlichen Glückwunsch. Das soll, also ich sag mal so, bevor ich Bumsi-Filme von mir ins Internet stelle, da muss ich ja vorher mal drüber nachdenken, dass das Internet leider nie vergisst und dass man das auch nicht mit einer E-Mail lösen kann, so im Sinne von, hallo, ich werde jetzt Mutter. Es tut mir leid, dass ich damals Double Penetration mit 27 Männern gedreht habe. Es wäre wirklich nett, wenn ihr das von eurer Festplatte löschen würdet. Ganz liebe Grüße, eure Lana Rhodes. Und denkst, wollt ihr mich verarschen? Also, wenn du in so was drin warst, dann ist es das halt auch gewesen. Da kommst du halt nicht mehr wirklich weg von.
Ah, da gab es doch auch diese andere Pornodarstellerin, diese, ich weiß nicht, Inderin oder so. Die...
Nein, du meinst Sibel Kekili aus Gegen die Wand.
Nein, meine ich
Fatih
nicht.
Akin. Ach so. Ach so, du meinst die mit der Brille hier. Wie heißt die denn nochmal da? Mia Khalifa, die
ja,
ist ja keine Inderin.
Sehr schön.
Soweit ich weiß. Aber die ist auch unzufrieden mittlerweile damit. Ja, ist ja auch schwer. Männer sind dann eher so, ich glaube, Männer, die aus der Pornobranche kommen, die sagen aber, ja, yeah, yeah. Weißt du, die laufen dann einfach den ganzen Tag mit offener Hose rum. Ich glaube nicht, dass Conny Dax mit 80 im Altersheim sagen wird, ich schäme mich für meine Vergangenheit. Aber vielleicht die Gräfin, wenn die dann irgendwann mal in den Stift geschoben wird und dann neben ihr der Opa im Nebenzimmer sagt, hör mal, bist du nicht aus Pissspiele 7? Dass sie dann sagt, ja, sie müsste sich irren.
Also ganz ehrlich, ja, aber warum sollte man sich dafür schämen? Also
überhaupt nicht, Reini. Ich bin mit meinen Filmen auch zufrieden. Ich finde, dass das, was du damals gemacht hast, war schon extrem.
Ja, mein Gott, aber einer muss es ja machen, ne?
Dieses Ding mit dem Bürostuhl, das habe ich noch nie gesehen, der Rampe, also ich meine ganz ehrlich, das war
die
schon.
Die haben halt gesagt, bei den Zerlegern, wir brauchen noch einen, der irgendwie Seriosität mitbringt. Ne?
Ja, das genau. Und wen haben sie dafür genommen, Reini?
Ja.
Also unspannend auf jeden Fall nicht. Nein, nicht, dass man das falsch versteht. Ich finde auch, niemand muss sich dafür schämen. Das ist völlig legitim, diesen Job zu machen. Ich glaube nur, dass es seltsamerweise dann für Frauen, die aus diesem Bereich kommen, schwieriger ist, im Alter mit umzugehen als bei vielen Männern. Es gibt zum Beispiel die ganz bekannte Black Emanuelle, Laura Gemser, das weiß ich noch, das war noch so vor meiner Zeit, so 70er. Die ist dann völlig verschwunden. Also sie war wirklich so die bekannteste auf der Welt zu der Zeit, so Ende der 70er mit zwei, drei anderen. Und die sind komplett verschwunden. Es gibt seit 85 oder 89 oder so, gibt es kein Bild mehr von der, gar nichts. Und
ich glaube,
keine Ahnung, wahrscheinlich ist es so.
Ich glaube, gerade bei Pornodarstellerinnen gibt es auch so eine Zweiklassengesellschaft quasi oder so. Also so, oder mehr, oder drei Klassen vielleicht. So die, auch diese Unterscheidung nach A, B und C Promis. Und damit meine ich jetzt nicht die Oberweite, ne? Aber so die du gerade genannt hast, irgendwie, was war das?
Ja, hier so Laura Gemser oder ja, Lana Roth oder so. Das sind ja, die, die, glaube ich, auch richtig Geld damit verdient haben.
Ja, richtig. Ich glaube aber auch, dass es in der Branche so eine Schattenseite gibt, die halt.
Oh ja, das glaube ich aber
also
auch.
Also eine ganz, ganz böse Schattenseite. Und ja, weiß ich nicht. Wenn, also, wenn sich da jemand entscheidet, halt auszusteigen, finde ich das durchaus legitim. Zu sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, finde ich auch durchaus legitim. Je nachdem, in welcher Klasse man da mitgespielt hat. Aber wenn man wirklich so ein A-Promi, also so ein A-Porno-Promi war, dann zu sagen, ich steige aus, okay, aber dann zu sagen, ich möchte bitte, dass alle Filme gelöscht werden, das ist doch naiv bis zum Anschlag. Also, das,
ja, gut, das Internet sind jetzt halt nicht ausschließlich, ja, aber rein, es sind jetzt nicht ausschließlich Raketenwissenschaftler, die da arbeiten oder IT, also IT-Fachleute.
Ah, es gibt auch halt welche, es gibt durchaus welche mit Doktortitel und so.
Ganz sicher, ja, ich weiß, wie heißt die nochmal, Ava irgendwas.
Ich habe keine Ahnung, ich kenne die alle
nicht. Ich wusste
nicht.
Das nicht, habe ich auch noch nie gehört. Jedenfalls, nein, aber es gab ja in Deutschland den Fall von Sibel Kikili, die ja. Da mittlerweile jetzt, glaube ich, auch bei Game of Thrones mitgespielt hat und die in dem preisgekrönten, ich glaube, den Deutschen Filmpreis hat er bekommen, war sogar damals für einen ausländischen Oscar nominiert, gegen die Wand von Fatih Akin mitgespielt hat, die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Und dann kam, glaube ich, hat die Bild-Zeitung irgendwie ausgegraben, die war ja als gegen die Wand gedreht wurde, erst Mitte 20, denke ich mal ungefähr, nicht viel älter. Dass sie halt davor Pornos gedreht hat. Und das war für die ganz fürchterlich, weil die wohl aus einer türkischstämmigen, relativ traditionellen Familie kam, familiäre Ächtung erlebt hat. Die Eltern wussten das wohl, aber es ist, glaube ich, nicht sonderlich gut bei der Familie angekommen. Und die hat sich dann auch dagegen gestellt, hat gesagt, also beziehungsweise sie hat gesagt so, ey, was verurteilt ihr mich alle dafür? Also das war einfach, ich hatte kein Geld, ich hatte kein Problem damit und fertig. Und trotzdem war aber, glaube ich, das, also hat das sie schon ein Stück weit beschädigt und war für sie schwierig dann im Nachhinein. Und die ist eine tolle Schauspielerin. Gegen die Wand ist einer der besten deutschen Filme, die ich kenne.
Ich weiß gar nicht,
weil
ich den
der echt düster ist. Sehr empfehlenswerter Film. Es geht um eine junge Türkin, die einen älteren, ja, zumindest dem Alkohol zugeneigten, so durchs Leben meandernden türkischstämmigen, der aber sich selber gar nicht so richtig als Türke sieht, türkischen Mann nimmt, als Fake-Ehemann, um ein freies Leben führen zu können, hinter dem Rücken ihrer Familie, also frei rumzubumsen und zu trinken und Drogen zu nehmen und was auch immer. Und dann verlieben die beiden sich aber gegen alle Wahrscheinlichkeiten doch ineinander und geraten in einen Strudel des Abgrunds, wenn man so möchte, weil sie beide zerstörerische Charaktere sind. Und das besonders Tragische daran ist, dass der Hauptdarsteller Birol Üner oder Birol Üne, wohl leider wirklich, also der den männlichen Part spielt, wohl wirklich sehr, sehr selbstzerstörerisch war und schon beim Dreh halt damals aufgefallen ist dadurch, dass vieles eben nicht gespielt war. Dass er wohl wirklich schwer dem Alkohol zugetan hat und dann ist er die letzten 6-7 Jahre so richtig hart abgestürzt und hat auf der Straße in Hamburg gelebt und ist letztes Jahr an der Leberzirrhose gestorben.
Er war am Ende sogar obdachlos.
Am Ende und tragisch, ein richtig tragischer Abgang. Aber dann wird immer gesagt, also von Kritikern und so, nur dadurch wäre die Intensität seines Spiels nötig, möglich gewesen. Ja. Halte ich alles für Quatsch, ey. Keine Ahnung. Leonardo DiCaprio hat mit 16 bei Gilbert Grape einen geistig behinderten Jungen gespielt, ohne geistig behindert zu sein. Und dafür musste auch nicht die Intensität, dafür musste der sich auch nicht auf den Kopf hauen. Also klar ist es vielleicht etwas, also man hat es ihm abgenommen bei Gegen die Wand. Man hat ihm diesen versoffenen, leicht abgestürzten Charakter abgenommen. Aber der hat danach leider es nicht irgendwie auf die Kette gekriegt. Ne?
Ja.
Und schon ein tragischer Abgang. Da hat Fatih Akin, glaube ich, auch ziemlich viel drüber gesagt danach, so dass der immer wieder versucht hat, ihn zu unterstützen. Aber dass der so selbstzerstörerisch war, dass man ihn nicht retten konnte. Also dass der wirklich gegen alle Hilfe sich gewehrt hat und dann leider richtig gegen die Wand gefahren ist.
Es gibt ja manchmal so Schauspieler, die einerseits sehr, sehr gut spielen können, andererseits aber auch so kaputte beziehungsweise schwierige Persönlichkeiten sind, dass das ihre Rollen gerade besonders gut macht.
Naja, Kinski.
Ja, Kinski. Ja. Kinski ist ich finde Kinski einfach nur krass, wenn man sich die Sachen von dem anguckt. Das ist, hast du mal hier Jesus Christus von dem gesehen, diese Aufführung?
Oh ja, dann hätte er eine Peitsche genommen und hätte ihm in die Fresse geschlagen. Ja, das Problem ist ja, dass jetzt vor ein paar Jahren von seiner Tochter, ich weiß nicht, ob es Pola war oder eine der Töchter.
Ja, da hatten wir mal drüber gesprochen, so Missbrauchsvorwürfe und so, ne?
Ja, aber ich finde, also erstens, der Mann ist über 20 Jahre tot. Zweitens, es gibt keinen direkten Nachweis. Drittens ist trotzdem natürlich der Vorwurf, wenn er wahr ist, ganz fürchterlich. Also wenn er wirklich seine Töchter missbraucht hat oder eine der Töchter missbraucht hat, ist das absolut verabscheuenswürdig. Trotzdem, finde ich, kann man auch in diesem Fall ein Stück weit die verstorbene Person und ihre Kunst von dem, was passiert ist, trennen und muss sagen, natürlich war der in Anführungszeichen von außen betrachtet ein unterhaltsamer Typ. Also solange du nicht in seiner Nähe warst. Also wenn du dir diese Aufnahmen von damals anguckst, es gibt bei ihr YouTube so einen 15-Minuten-Zusammenschnitt seiner größten Ausraster, da sitzt du einfach nur und denkst so, Alter, was, also in Gottes Namen, was, Alter, was ist los mit dir? Also wirklich in jeder Hinsicht. Das Beste ist, wo er eine 16- oder 17-jährige Philippiner heiratet und während der Trauungszeremonie die ganze Zeit an diesem Mädchen rumfummelt und knutscht und leckt und so. Und irgendwann der Pfarrer sagt, ja, entschuldige, ich würde gerne die Trauung durchführen. Und er den Trauer auf seiner, also den Pfarrer auf seiner eigenen Trauung anbrüllt, dass er verdammt nochmal die Fresse halten soll. Und da habe ich auch gedacht, also ist wirklich der unkontrollierteste Mensch, der je gelebt hat. So, also der hatte ja wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank, war aber trotzdem begnadeter Schauspieler in manchen Rollen. Auf anderen Sachen, bei Edgar Wallace würde ich das jetzt nicht so unterstützen, weil bei jedem Edgar Wallace-Streifen, den ich gesehen habe, kommt er halt einfach wild grinsend, total irre ins Bild und du weißt so, okay, er ist der Mörder. Na, also ist halt dann nicht mehr überraschend. Aber der hat schon ein paar gute Rollen gespielt. Fitzgeraldo und so sind schon krasse Sachen, die der gemacht hat. Aber halt ein Irrer, ne?
Ja, definitiv. Apropos Irre, wie geht's dir so?
Mir geht's ganz gut eigentlich. Ich bin gut drauf, Reini, doch. Mir geht's gut.
Ja, schön.
Ich bin mal wieder hier an der Ostsee, ne, weil ich ein paar Tage frei. Ich war Anfang der Woche bei Olafs Club in Leipzig und das erste Mal Stand-up seit anderthalb Jahren, glaube ich, oder seit etwas mehr als einem Jahr richtigen Stand-up gemacht. Und klug wie ich war, man muss ja, bevor man das macht, was ich tue, zumindest bei öffentlich-rechtlichen Sendern, aber eigentlich auch bei den privaten, muss man den Text einreichen, damit die so eine ungefähre Ahnung haben, was man denn da abfeuern möchte und im Zweifelsfall schnell das Kabel ziehen können, wenn es zu schlimm wird. Und ja, ich hatte zwei Sachen eingereicht, was ich so spontan morgens zusammengekritzelt hatte. Und einen Text, den ich schon oft gemacht habe, der also gut funktioniert. Und dann haben die sich für den zusammengekritzelten entschieden. Und dann ging mir ehrlich gesagt ganz schön der Arsch auf Grundeis, weil nach anderthalb Jahren diesen Job nicht mehr machen und einfach überhaupt keine Bühnenpraxis mehr haben, plötzlich da stehen mit einem Text, mit Inhalten, die du noch nicht im Kopf hast, weil die Hälfte von Stand-Up-Comedy, also das, was ich mache, ist ja auf der einen Seite bei mir jetzt, bei nicht jedem, aber es ist Spontanität, also das, was man zusätzlich noch zum Text dazu nimmt.
Klar, aber dann ist auch ein Standard, ne, der halt, also du hast halt ein Programm, ne, also genau, so wie jeder Comedian auch ein Programm hat. Ich meine, das hatten wir mit Minkorrekt ja auch, als wir unterwegs waren. Da sind dann Teile improvisiert, ne, wenn mal irgendwas Besonderes passiert oder wenn irgendwas Lustiges sich ergibt oder so. Aber, oder sagen wir so, es wächst mit der Zeit. Bei uns ist das mit der Zeit über die Tour gewachsen, so bei 30 Terminen. Es ist immer mal wieder irgendwas dazugekommen, was man dann später noch weiter übernommen hat, weil man gemerkt hat, ey, das funktioniert. Aber neben der ganzen Spontanität ist das halt auch Arbeit und es gehört dazu halt so einen Leitfaden zumindest zu haben, ne? Und an den man sich hält.
Total. Und das können viele Leute sich gar nicht vorstellen. Die denken, ich denke mir das jeden Abend aufs Neue aus. Ne? Und so funktioniert es halt nicht, weil wenn du das so machst, dann ist auch die Qualität, die du lieferst, immer Unterschied. Also wenn du das so machen würdest, das hat kein Comedian je gemacht, sich alles, also außer du bist Impro-Künstler, ist aber nochmal ein ganz anderer Bereich. Aber Stand-Up-Comedy heißt einfach, du hast ein bestehendes Programm, aus dem kannst du dich immer wieder rauslehnen und nochmal eine Geschichte extra erzählen oder einfach die Witze oder die Inhalte variieren, aber das Grundgerüst ist da. Und dieses Grundgerüst, genau wie du eben sagtest, das feilt sich immer mehr ab, das wird immer besser mit der Zeit, weil du genau weißt, welche Bewegung muss ich bei diesem Gag machen, wie muss ich vielleicht meinen Augen, meinen Blick lenken, wie muss meine Stimme moduliert sein. Es kann teilweise nur das Hochzucken einer Augenbraue schon den Unterschied zwischen einem Riesenlacher und einem abgekackten Gag machen.
Ja, oder auch, wo bist du, ne? Also, ne, kann ich hier AfD-Witze machen oder bin ich in Sachsen? Das, also
auch das natürlich, du musst auch immer ein bisschen gucken, also in meinem Programm sind ja auch politische Inhalte, die ich je nach Region auch manchmal etwas variiere ja. oder zumindest abschwäche, so, weil ich keine Lust habe, massakriert zu werden.
Ja,
aber nee, das ist nicht das Hauptproblem. Es ist wirklich dieses, du schleifst sowas ab wie ein Edelstein. Und du gehst halt nie mit einem Rohdiamanten auf die Bühne, sondern du gehst auf die wichtige Bühne, also Fernsehbühne, große Show, sonst was, gehst du immer mit deinem geschliffenen Edelstein. Und ich bin da echt mit meinem Katzengold hingegangen, so, weißt du, wo ich noch nicht mal wusste, ob das irgendwas ist. Und das war schon sehr mutig, also mutig, eher meine Frau hat es dämlich genannt.
Ja.
Also, ja, sagen wir es mal so, Mut und Dämlichkeit trennt eigentlich nur der Erfolg. Wenn du etwas Dämliches machst, das erfolgreich ist, dann ist es mutig. Wenn du was Dämliches machst, was voll in die Hose geht, dann bleibt es dämlich. Ja. Und eigentlich ist es ein schöner T-Shirt-Spruch, Mut und Dämlichkeit trennt nur der Erfolg. Aber der ist ja wirklich so. Ne? Und in dem Fall hatte ich das Glück, dass es funktioniert hat.
Könnte auch bei Inge an der Wand stehen.
Ja. Carpe diem, good morning, das Glück ist dein Freund und dann Mut und Dämlichkeit teilt nur der Erfolg.
Ja.
Aber es ist, trennt nur der Erfolg. Ja, es ist aber wirklich ein bisschen so und es ist okay gelaufen. Es war jetzt nicht, wow, die Leute sind in Ohnmacht gefallen, haben geweint und die Frauen sind irgendwie mit gespreizten Beinen auf mich zu, haben gebrüllt, machen mir ein Kind. Aber es war in Ordnung und das ist nach dem ersten Auftritt nach anderthalb Jahren vor 50 Leuten in Leipzig ist das schon echt gut. Oh. Ja,
ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber kleines Publikum ist ja immer schwerer als großes Publikum. Ne? Die Menschen sagen immer so, oh, ich habe Angst vor vielen Leuten zu sprechen und so. Also meine Erfahrung ist, vor irgendwie fast 4000 Menschen zu reden, ist leichter als vor 40.
Viel, viel einfacher. Da gibt es ganz viele Kriterien für, warum das so ist. Auf der einen Seite natürlich die Entpersonalisierung. Bei 4000 bist du kaum in der Lage, dich auf einzelne Gesichter zu konzentrieren. Klar, du siehst mal ein Gesicht in der Menge oder in der ersten Reihe. Aber erstens ist das viel einfacher. Bei 40 siehst du jeden Einzelnen, besonders bei TV-AZs. Weil im Gegensatz zu dem Solo-Programm, wenn du auftrittst, ist ja eine TV-AZ beleuchtet. Das heißt, die wollen ja von
du
der Kamera...
Du siehst gar nichts,
will ja,
ne?
Die will, genau, und TVZ ist beleuchtet, du willst also, die wollen ja vom Kamerateam einfangen, wie die Leute lachen. Also ist das Publikum hell.
Ja, das hast du gerade nicht erwähnt, dass das Fernsehen war, wo du warst.
Ach so, ja, naja, klar, war Fernsehen. Ne? Bei einer normalen Show wäre das Publikum dunkel immer besser, weil die Leute wollen nicht gerne gesehen werden, während sie lachen. Dann bei kleiner Gruppe ist der Gruppendrang viel geringer. Bei 4000 Leuten, da lachst du halt auch einfach mal mit, wenn der Witz nicht so gut gewesen ist. Bei 40, da ist das wirklich wie so eine, als wenn du, keine Ahnung, als wenn du vor den Leuten ein Menü kochst und zwar für jeden Einzelnen.
Das ist wie vor einer Schulklasse stehen.
Genau, ist wie vor der Schulklasse stehen. Nur, ja, natürlich mit dem Wissen, dass im Gegensatz zur Schulklasse du den kleinen Bonus hast, dass die Leute vielleicht Bock haben, dich zu sehen.
Ja,
in der Schulklasse weißt du, dass sie es nicht haben.
Und vorausgesetzt, sie sind auf einer Veranstaltung
eine
von dir.
Fick dich. Und wie eine Veranstaltung von mir, also wenn sie mich sehen, achso, ja gut.
Wenn du eine Veranstaltung ist, wo die für dich hingekommen sind, nicht wo eine, wo du Teil eines Gesamtprogramms bist.
Das stimmt, das stimmt.
Da ist es schwieriger.
Und bei Fernsehen musst du halt auch immer dir vor Augen halten, du guckst halt, du spielst ja eigentlich nicht für die 40, sondern für die 500.000 oder die Millionen hinterm Fernseher.
Ja.
Und beides ist schwierig. Also es war ein mühsamer Abend, ich hatte Magenprobleme irgendwie und hatte Schiss davor und ich bin froh, dass es halbwegs gut gelaufen ist, weil wenn jetzt nach anderthalb Jahren Corona-Pause so die Conclusio gewesen wäre, ich kann das nicht mehr, dann wäre das nicht cool gewesen.
Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, da kommt man einfach wieder rein. Also ich habe jetzt auch seit mehr als über einem Jahr nicht mehr auf der Bühne gestanden. Ich bin auch gespannt, wie Alliteration am Arsch live wird. Das wird bestimmt auch witzig.
Das wird mega sexy.
Ja, und das ist weitgehend ungeplant. Eigentlich so zu 99%.
Wie weitgehend? Nee, es ist ja eigentlich, also bis auf, dass wir auf die Bühne gehen und Bühne wieder runter, ist alles ungeplant da.
Ja,
ne?
Und stimmt.
Das Erstaunliche ist ja, dass es ähnlich wie auch bei Bratwurst und Baklava live oder Methodisch Inkorrekt live, also ich bin immer wieder erstaunt, dass das so gut funktioniert.
Ja,
einfach,
mit,
ne? Also
Methodisch Inkorrekt Live ist aber auch anders. Methodisch Inkorrekt Live ist nicht einfach Podcast, sondern da haben wir eine Show gemacht, also ein Programm. wirklich. Dass auch jedes Mal, so wie deine, also wie dein Programm auch halt, eigentlich bei jedem Auftritt gleich ist, mit kleinen Variationen drin. Das war nicht Podcast live auf der Bühne.
Nee, aber ihr beiden seid trotzdem super so als Typen. Also ich finde, dass man euch, auch wenn ich dann weiß, okay, das hat der Nikolas vielleicht vorgestern auch schon mal zum Reini gesagt, bei, keine Ahnung, wenn du das dritte Bier aufmachst, ihr habt eine sehr, sehr gute Physik miteinander. Ne? Und das passt ja auch gut. Ihr seid Physiker.
Ja, richtig.
Mega Gang. Nein, aber ihr habt einfach.
Was bist du nochmal vom Beruf?
Gartenlandschaftsbauer. Ja. Es ist einfach sehr merklich, dass ihr euch mögt und dass dieses. Ich finde auch, dass es bei euch ähnlich vielleicht wie bei uns beiden Knallköpfen, aber auch bei Nikolas und dir, dass ihr euch auch physisch so unterscheidet, dass er so ein gegerbter Marathon-Typ ist und du ja.
Nicht der Fette, ne?
So eher der Fette, genau. Das gemütliche Dickerchen mit den Tattoos. Nikolas hat gar keine Tattoos. Also, dass ihr euch einfach so unterscheidet, das macht das Ganze ja auch irgendwie. Stell mal vor, es wäre zweimal Reini. So, also, der andere wäre auch einer mit einem Bart, einer Glatze und Tattoos.
Ja, wäre komisch.
Würde auch funktionieren. Aber irgendwie ist ja genau diese Schnittmenge und dieser Unterschied macht es ja irgendwie unterhaltsam. Und bei uns beiden ist das ja im weitesten Sinne auch so.
Ja, genau. Also, ne, ich meine, stell dir vor, du wärst auch irgendwie gut aussehend, das blühende Leben und spritzig. Ja. Also,
und hätte das wär, ne,
da würde genau. Der Kontrast
spritzig.
Fehlen.
Hast du dich gerade als spritzig beschrieben? Ja. Oh mein Gott.
Ja, wir waren noch bei den Pornodarstellern.
Ja, genau. Mr. Spritzig.
Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Korrektur einbringen. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil mir so viele Leute dazu geschrieben haben.
Oh, jetzt kommt bestimmt. Ja. Ja, Reinhard, ja, es war die Frau von Carsten.
Ja, richtig. Haben die auch 100 Leute geschrieben?
Ja, haben
und ich habe doch gesagt, ich weiß nicht genau, wer es war. Und da sagt der Bild, ja, hier die Loki. Nee, weiß ich nicht mehr so genau. Und plötzlich schreiben alle, nein, das war die nicht. Ja, ist gut. Sie war es nicht. Es war Veronika Carstens von der es heute immer noch sehr aktiven Carstens Stiftung.
Und die war Homöopathin.
Ja,
die Loki war ja, aber hätte ich mir auch vorstellen können, weil die ja so an Pflanzen interessiert war. Die hat ja so auch Bundesgartenschauen eröffnet.
Ja, und an so Scheiße und so, weil genau das ist in Globuli ja auch drin. Aber darüber reden wir nicht nochmal. Das haben wir
letztes
Mal.
Nein, ich sprach jetzt von Loki Schmidt wieder.
Ach so,
du hast schon wieder verwechselt. Veronika Carstens sagt mir persönlich überhaupt nichts, muss ich ehrlich zugeben. Ich kenne nicht alle Gattinnen des Bundespräsidenten oder Bundeskanzlers in dem Fall. Also, die Bekannten kennt man, Loki kennt man natürlich, man kennt Hannelore, bei den Bundespräsidenten, die Frau von Weizsäcker, kann ich dir nicht sagen, wie die heißt.
Das war die Frau von Karl Carstens. Mir hätte Karl Carstens nicht mal was gesagt, ich bin so ungebildet.
Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Der hat dir nichts. Was ist denn los mit dir, du Peasant?
Was denn? Ich
komm jetzt mal schnell alle Bundeskanzler aufführen in chronologischer Reihenfolge.
George Washington, Abraham Lincoln.
Der erste der gegründeten Bundesrepublik Deutschland, Reinhard.
Ich habe ein Bild vor Augen, wie er aussah, aber ich bin gerade.
Reinhard, ich habe ein Bild vor Augen, wie er aussah. Das hier ist nicht, wer mit Millionär, verdammt nochmal, jetzt sag es, los.
Ich weiß es nicht. Ich bin gerade
überfragt. Konrad Adenauer.
Adenauer.
Danach?
Der gute Adenauer. Erhard oder sowas?
Erhard, genau, der Dicke mit der Zigarre, der hat das Wirtschaftswunder gebracht.
Ah.
Selten sah ein Kanzler mehr aus wie ein Bond-Bösewicht. Ich fand den aber immer ganz, also Erhard war, glaube ich, das war so richtig, nee, eigentlich alte Schule waren die alle, das war ja einfach eine andere Welt so, ne? Also Adenauer war, glaube ich, 78, als er Kanzler geworden ist, das muss man sich mal vorstellen. Ich finde das immer krass, wenn so alte Leute in solchen Posten noch sind.
Und das
also,
sind,
der
was,
war
was heißt
ungewöhnlich
noch,
alt, der sind, war der Älteste, den es hier gab.
Guck dir den fucking Bundestag an, die sind alle so alt. Also jetzt nicht 78, ja. Aber so 50, also weiß ich nicht. Du bist jung dort, du wirst wirklich als jung bezeichnet, wenn du 40 bist.
Ja, aber ich meine 80, 85 oder jetzt die Queen ist 96 und ich denke immer, Alter, wie macht die das überhaupt? Also ja, die hat ein Leben in Reichtum geführt, die hat die beste medizinische Versorgung auf dem Planeten,
Kinderblut.
Klar.
Kinderblut, das ist ein Geheimnis,
genau, das
ist Kinderblut.
Kinderblut, das Bill Gates dann immer mit seinem Hubschrauber, der auch mit Kinderblut betrieben wird, einmal in der Woche über den Buckingham Palace abwirft, die Spritzen mit dem Kinderblut. Aber nein, ohne Scheiß. Stell dir, also ich habe letztens noch gesehen, wie die Queen Angela Merkel empfangen hat. Das war so herrlich. Ey. Allein dieser Smalltalk zwischen den beiden. And you had a good arrival? Yes, I came with a helicopter from the air, very nice view from unten und oben und so. Herrlich, Merkel mit ihrem Kartoffelenglisch, das ich ja ausspreche, also will ich gar nicht kritisieren. Und dann halt einfach so zwei Damen in Pastelltönen machen Smalltalk, aber auf der Weltbühne. Das war so niedlich, weil es so harmlos war, weißt du? 96 ja. Und 66, ich weiß nicht genau, wie alt Merkel ist, 63, 64. Und die beiden stehen da und machen dann so, ja, hier hat eine nice Reibe. Das ist einfach so herrlich. Und die Queen, aber muss dir mal vorstellen, diese Queen ist in einem Alter, wo der Durchschnittsbürger tot ist. Also einfach tot. Also wir beide sind tot, 100 pro. Bei unserem Lebensstil 96 kannst du schon mal abhaken, Digga.
Ja,
mit
ja,
viel Glück wird es die 86 wahrscheinlich ja eher so knapp vor der 80 den Arsch zusammenkneifen. 96 keine Chance. Und dann mit 96, wo du wirklich, keine Ahnung, irgendwie morgens Ausfluss hast, normalerweise kaum noch aus der Kiste kommst, also wo wirklich sehr viele tägliche Dinge sehr, sehr beschwerlich werden, dann irgendwie top gestylt die Kanzlerin von Deutschland zu empfangen und mit der dann noch zu smalltalken, so einen ungefähren Überblick darüber zu haben, was mit dieser Frau ist und an dem Tag noch 3-4 andere Termine abzureißen mit fucking 96. Ich finde das unfassbar.
Ja.
Also ich halte nichts von Royals, ich halte nichts von Monarchie. Das ist antiquierte Scheiße. Das können sie von mir aus gerne alles weltweit morgen abschaffen. Und besonders das englische Königshaus hat sich auch nicht überall mit Ruhm bekleckert. Also
das englische, was, also es ist ja schwer, finde ich schon, zu sagen, das englische Königshaus, weil also die haben ja alle so viel untereinander geheiratet. Das ist ja, also das ist ja zur Hälfte. Also nee, mal ganz ehrlich, also in Europa die Königshäuser in irgendeiner Form zu unterscheiden, ist eigentlich fast nicht möglich, weil die ja alle miteinander verwandt sind. Also wirklich, ich meine, hier war nicht irgendwie, war ihr Gemahl nicht sogar Deutscher irgendwie zum Teil oder so?
Prinz Philipp hatte deutsche Wurzeln. Also,
oder Grieche? Nee, der war Grieche, glaube ich.
Und Grieche, nein, er war ja beides. Er war Grieche und Deutscher, konnte auch fließend Deutsch sprechen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, er ist in Griechenland aufgewachsen, aber die Mutter war Deutsche oder so. Ich krieg's nicht mehr zusammen rein, ihr müsstest so googeln.
Ich auch nicht.
Aber er hat auf jeden Fall deutsche Wurzeln.
Ich krieg's auch nicht zusammen.
Genau wie du sagst. Aber ich stell mir auch dieses, also stell mal vor, ne, ich kenne lustigerweise jemanden, der sogar sehr eng verwandt ist mit dem Königshaus, aber aus einer Blutlinie, die so gesehen, wie nennt man das, mittellos ist. Also die sind nach dem Krieg enteignet worden und dementsprechend hat er zwar einen wahnsinnig aufwendigen Namen. Also ich glaube, ja. wenn du seinen Namen, also du hast den auch schon mal getroffen, ich kann dir das mal erzählen, privat.
Aha.
Ein guter Kumpel von mir, der fast 60 ist, der kommt aus wirklich einer dieser Ahnenlinien und der hat total abstruse Sachen erlebt. Also der war bei Verwandten eingeladen. Der, wie gesagt, ganz bodenständiger Typ, arbeitet beim Fernsehen. Würdest du nie denken, dass der irgendwas mit Adel zu tun hat, hat ein kleines Reiheneigenheim, aber der ist zu Verwandten eingeladen worden, aus diesem Adelskreis und sitzt da beim Abendessen und auf einmal sitzt neben ihm Mick Jagger, weil der zufällig auch eingeladen war, also völlig irre und immer so, ich sitze da Ende der 80er Jahre und guck so links neben mich und denk so, what the fuck, das ist ja Mick Jagger. So. Und der hat halt diese ganzen Erfahrungen gemacht, aber immer so ein bisschen stiefkindlich behandelt, weil er aus dem, er hat zwar diese ganzen Titel, Obergraf von, was weiß ich,
ja, Gastro
Brauchse, ist mir so egal. Nee, diese ganze Titelscheiße, aber keine Kohle. Also gar nichts. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du da bei den Verwandten eingeladen bist, die milliardenschwer sind und Mick Jagger zum Abendessen einladen. Ah. Aber hat ihn nie gestört, war für ihn immer nur surreal. Und ich stelle mir das auch insgesamt surreal vor, wenn du so im europäischen Adel bist, weil die treffen sich ja dann immer. Also die müssen sich ja dann, keine Ahnung, wenn die Stieftochter oder wenn die Kronprinzessin von Schweden heiratet, dann kommen ja alle anderen Königshäuser.
Ja.
Und dann ist das eigentlich die Maximalvariante von dem, was du und ich früher erlebt hatten an diesen unangenehmen Geburtstagen, wenn Oma und Onkel Uli noch eingeladen waren und man dann mit der Familie zusammen feiern musste, obwohl man eigentlich als 14-Jähriger gar keinen Bock darauf hatte.
Ich war an meinen Geburtstagen nie zu Hause. Ich habe mich immer verpisst, weil ich wusste, die Verwandtschaft kommt und irgendwann habe ich geguckt, dass ich zu der Zeit nicht zu Hause bin, weil ich das so überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Ich hatte
das
auch immer
geht
das Gefühl,
aber nicht als Prinz William, weißt du, dass du dann sagst so, ja, hier, schön, dass ihr alle da seid, ich fahre jetzt hier mit der Vespa mal ein bisschen durch Oxfordshire oder so. Das geht ja halt nicht, du musst dann halt da sein. Ich beneide niemanden, der in diesen Zwängen aufgewachsen ist. Also die Queen ist ja, wann ist die Königin geworden? 1956, also vor 70 Jahren mittlerweile, 65 Jahren, weil der Vater, das ist ja
52.
Der Vater aus The Kings, 52, die hat nächstes Jahr 70-jähriges Jubiläum. Das musst du dir mal geben. 70 Jahre in diesem Posten. Seit sie 26 Jahre alt ist, ist sie Königin von England. Das wird die auch noch machen. Also das ist bis nächstes Jahr zieht die noch durch. Alter, was das für eine... Der Vater ist ja der, das wissen glaube ich viele nicht, The King's Speech ist so dieser wunderbare Film mit Geoffrey Rush.
Ach, großartiger über, Film. Wirklich genau. Großartiger und da, Film.
Und der König, der dort das Stottern abgespielt von Colin Firth abtrainiert bekommt von einem Sprachlehrer, das ist der Vater der Queen gewesen. Ja. Das wird im Film gar nicht so richtig. Da kommt Elizabeth einmal kurz als Kind vor. Der ist sehr früh an Lungenkrebs gestorben, mit Anfang 50 oder so. Und ja. Dann hat sie ja übernommen und ist seit 70 Jahren Queen. Und es gibt viel Hass für dieses Königshaus und dass sie kalt werden und sonst was. Auf der anderen Seite... Alter, das gesamte Leben in der Bürde dieser Verantwortung. Ja, natürlich, finanziell abgesichert und so, müssen wir nicht drüber reden. Aber niemals, also die Queen kann ja nichts, aber auch gar nichts, seit sie ein Kind ist, tun, ohne Beobachtung, nichts.
Ja, und vor allem, wenn man
auch für die Kinder und anderen gilt das so. Also ich finde das
ein Horror. Wenn man sich mal überlegt und mal anguckt, was die alles an Zeitgeschichte jetzt mitgemacht hat. Ne? Also ich meine, 70 Jahre, die hat 70 Jahre auf der Weltbühne der Politik und so gestanden, mit also wem die alles schon die Hand geschüttelt hat. Ne? Also über Generationen hinweg, die meisten davon sind tot. Aber
niemand hat ihr die Hand geschüttelt, Reini. Da merkt man wieder, dass du kein Royal-Experte bist, weil die Queen ist nicht zu berühren.
Oh, die Queen ist nicht zu berühren.
Nein, das ist doch, es gibt doch dieses Bild von Michelle Obama, wo sie die Hand um die Queen gelegt hat und wo wirklich schon im Hintergrund so ein Mann vom MI6 so leicht die Hand an die Waffe nimmt, weil er dachte, so, er müsste jetzt Michelle Obama vor den Augen der Weltöffentlichkeit erschießen, weil sie gerade die Queen berührt hat. Das klingt bescheuert, aber das Hofprotokoll verhindert, dass die Queen von irgendjemandem berührt wird.
Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl,
ja,
du zitierst die Brigitte.
Ja, ich sitze viel beim Arzt, Reinhard, ja. Ne, weil ich habe ja jetzt die Penisverlängerung durch. Ich wollte es ja so haben, dass Verkürzung, ich wollte, dass man ihn nicht mehr sieht, wenn ich Badehose trage. Und dementsprechend habe ich ein bisschen verkürzen lassen. Ich saß viel beim Arzt.
Ich
habe
dir gesagt, einmal falten und einen Binnenfaden rum, dann wird er dicker. Kürzer, aber dicker.
Oh, die gespannte Wurst. Aber ich weiß, ich habe irgendwann mal so eine Doku darüber gesehen. Ich habe auch die Queen gesehen mit, wer hat die gespielt? Helen Mirren, glaube ich. Weiß ich nicht. Und da kommen viele dieser Sachen halt vor, so dass niemand die Queen berühren darf. Und das ist ja halt auch, also allein das ist ja schon krass. Stell mal vor, es gäbe eine Regel, dass niemand dir die Hand geben darf. Das klingt ja eher wie institutionelles Mobbing. Was es ja nicht ist, sondern es geht ja eher darum, dass sie halt so im Sinne von über allem Weltlichen steht. Aber das ist halt auch total irre. Also
ja, das erst
und ich kann auch verstehen, hier Prinz Harry und Prinzessin Meghan, ob ich die jetzt mag oder nicht. Ich finde, die macht für mich einen sehr seltsamen Eindruck, diese Frau. Aber ich kann schon verstehen, wie das ist, irgendwie als Kind. Ich weiß nur, als Diana da gestorben ist, da war ich so 13, 1997 war das,
da erinnere ich mich auch noch dran.
Was das für ein Aufriss war. Ich muss sagen, ich war 13 und habe mich zu der Zeit gerade das erste Mal mit Nirvana beschäftigt. Ich konnte also mit dem englischen Königshaus einen kompletten Scheißdreck anfangen. Es hat mich null interessiert, dass die gestorben ist. Aber es gab halt, also ich glaube, den weltweiten Aufschrei, als Prinzessin Di gestorben ist, ich glaube nicht, dass es sowas schon mal gab in der Menschheitsgeschichte oder zumindest in der modernen Menschheitsgeschichte. Also so einen unfassbaren... Und dann denkst du so, ja, eine angeheiratete Prinzessin, also was ist los, warum?
Hast du die Statue gesehen im, wie heißt das Kaufhaus nochmal?
Von Harrods.
Jetzt? Genau, im Harrods. Hast du die Statue unten gesehen? Also ich war mal in London, nachdem Diana gestorben ist und diese Statue, also die könnte auch aus einem Will Ferrell-Film sein, ganz ehrlich.
Warum, weil die scheiße aussieht? Oder?
Hast du die, kennst du die nicht?
Nee.
Okay, warte mal. Statue Diana. Wie heißt das Kaufhaus nochmal?
Harrods.
Hast du gerade gesagt, ne? Harrods. Die ist ja, da irgendwo im Untergeschoss. Das ist quasi so ein Schrein. Und das ist so eine, warte mal, ich muss so kurz gucken, ob ich die wieder, ja doch, ich habe sie noch richtig in Erinnerung, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Wenn du mal Statue Diana und Harrods googelst, dann siehst du Bilder davon, von dieser Statue. Das sind Diana und Dodi, wie sie so Hand in Hand mit so einem, also sie haben die Hände zusammen und da sitzt so ein Vogel drauf und sie tanzen so in den Sonnenuntergang quasi. Also, und das, und sie ist aus Gold. Also, oder zumindest vergoldet.
Du verarschst mich doch.
Nein, ich verarsch dich nicht. Guck's dir an.
Du lieber Gott.
Guck's dir an.
Ernst? Hast du mir jetzt gerade geschickt?
Nee, warte, ich kann's dir auch schicken. Die, ach, das ist immer toll, ne? Wenn Leute sich anhören können, wie wir uns Sachen schicken.
Hey, Leute, kommst du Alliteration am Arsch und hört Reini und Basti dabei zu, wie sie googeln. Ja, aha, ihr googelt doch jetzt auch, um euch diese beschissene Statue anzugucken. Warte ja, mal, Harrods. Ich bin schneller als du, du.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst Statue einfach selber googeln. So.
Ja, Reini, ist ja gut. Statue of Dodi in Diana.
Hier, da.
Ach du sie. Scheiße, was ist das denn? Was? Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Was machen die da?
Geil, ne? Ich habe keine Ahnung.
Schießen die gerade eine Möwe in Orbit oder was?
Ich habe keine Ahnung. Das,
Das ist ja an Geschmacklosigkeit wirklich gar nicht zu überbieten, oder?
Nee, ist es nicht. Das ist so Kitsch pur. Wo du vorhin über die Queen und die Regeln gesprochen hast, ich habe in der Zeit
innocent,
mal kurz...
Darunter, warte mal ganz kurz, darunter steht Innocent Victims, also unschuldige Opfer. Und warum, also das ist doch eine Möwe. Warum
hängen die denn eine Möwe?
Das ist jetzt kein kleiner Vogel, die haben eine riesige Möwe auf ihren Händen.
Ich habe keine Ahnung, warum.
Das habe ich noch nie gesehen, Reinhard. Ich weiß, dass letztens eine neue Diana-Statue enthüllt wurde.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Frau hat viel Gutes getan und ist sicherlich auch traurig, dass sie verstorben ist. Diesen ganz riesigen Aufschrei konnte ich von außen betrachtet mit 13 nicht nachvollziehen. Und was ich daran am allerschlimmsten finde, ist am Ende, dass was mit diesen Kindern passiert ist. Das ist ja einfach schlimm, ne?
Ja.
Weil die mussten damals im Augen der Öffentlichkeit hinter dem, also hinter sich einfach, du weißt, was ich meine, ne? Hinter dem Sarg ihrer Mutter unter Milliarden Blicken herlaufen, das ist einfach unmenschlich und scheiße. Und man hätte diese Frau wahrscheinlich nicht anders beerdigen können, weil die Öffentlichkeit wollte diese öffentliche Beerdigung. Aber grausam fand ich es trotzdem für Kinder.
Ja, aber das ist der Punkt, dass es halt dieses Leben in der Öffentlichkeit, ne? Also tauschen wollen würde ich damit auch nicht. Ich habe in der Zeit, wo du gerade von diesen abgedrehten Regeln geredet hast, tatsächlich mal kurz gegoogelt. Und es gibt wirklich einen Brigitte-Artikel über diese Regeln, was die Queen darf und was sie nicht darf.
Echt? Gibt's?
Oder was
lies mal vor, was die Queen
oder
darf und was sie
was
nicht
die
darf.
Royals, oder ich glaube, hier gibt es
auch eine, geil, ne, dass wir hier, wir machen hier einen Podcast für Nerds und Videospieler und
wir reden über die Queen.
Reden jetzt 40 Minuten über die Regeln der Queen.
Ja, das, ja an der Stelle eine Serienempfehlung, The Crown. Zumindest die erste Staffel.
Nie gesehen,
davon ist sehr sehenswert.
Nie gesehen.
Also ich gebe ja sonst häufig auch Scheißempfehlungen oder so, aber The Crown ist wirklich sehenswert. Da geht es um quasi die Lebensgeschichte der Queen. Du begleitest sie. Irgendwann zwischen den, also was für mich schwierig war oder schwer nachzuvollziehen war, zwischen den Staffeln wechselt irgendwann die Schauspielerin, die Queen spielt. Ja, ist aber auch
Ach so, weil sie älter wird.
Ja, genau, weil sie älter wird. Ist aber trotzdem komisch. Wenn du so die erste Staffel gesehen hast, machst du die zweite und denkst so, okay. Ist halt aber trotzdem sehr sehenswert und da bekommst du das auch mit ihrem Vater und das, wie war das denn nochmal? Hat ihr Onkel nicht abgedankt oder so und deshalb musste sie? Oder sowas?
Die Queen?
Oder? Ja, war da nicht irgendwie sowas?
Habe ich doch eben erzählt, du Eiermann. Also, hörst du mir eigentlich zu?
Nein, tue ich nicht.
Ihr Vater ist gestorben an Lungenkrebs damals, 1952.
Ja, das weiß ich. Das kommt der Serie auch vor.
Ach so, ja, okay. Ja, das stimmt. Eigentlich wäre ihr Onkel, das stimmt. Ihr Onkel wäre in der Erbreihenfolge der Nächste gewesen.
Ja.
Der war aber, hat eine
Amerikanerin? Eine
Australierin? Oder Australierin? Amerikanerin. Ja. Wallis Simpson, eine Amerikanerin, geheiratet. Und was auch bedauerlich war, dass die beiden dem Dritten Reich sehr zugetan waren. Und das fanden die Engländer dann auch nicht so gut. Und der hat dann auf den Thron verzichtet, um die Amerikanerin heiraten zu können. Und deswegen wurde Prinzessin Elisabeth dann zur Königin Elisabeth. Wusstest du eigentlich, dass Diana, als sie starb, jünger war als wir beide?
Echt? Wie alt war die denn?
Ja, die war 36.
Wow.
Und das war so die Zeit, als Leute mit 36 halt einfach nochmal aussahen wie 49. Weil, das ist,
Das war die Mode. Also, das war die Zeit.
Ja, Haarschnitt, Mode, alles. Ne? Aber ich hätte die also in Erinnerung natürlich als deutlich älter eingeschätzt.
Ja. Kommen wir zurück zu den...
Wusstest du das? Warte, ganz kurz, das muss ich noch sagen. Weißt du, dass Prinz Charles damals, wurden ja Dings abgehört, wie heißt das, Telefonate abgehört von der Yellow Press mit seiner großen Geliebten, die er dann auch Jahre später geheiratet hat. Wie heißt sie denn noch hier? Die Camilla Parker-Bowles. Und da hatte ihr doch gesagt, er würde davon träumen, dass er ihr Tampon wäre. Das finde ich auch, schwierig.
Ja. Ich verurteile niemanden.
Reini, finde ich als Kompliment trotzdem seltsam. Ich habe das meiner Frau letztens auch mal gesagt. Ja. Und die hat gesagt, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank, du Perverser? Und ich habe gesagt, nee, achso, dann mache ich das gar nicht so. Bei Prinz Charles kam das irgendwie romantischer rüber. Hat er wohl wirklich zu ihr gesagt, im Geheimen. Und so geheim war es dann gar nicht mehr. Du wolltest gerade noch was referieren über das Königshaus.
Ja,
Royal-Experte, Royal-Reini, wie wir ihn auch nennen. Der Royal-Reini.
Der Reini Royal, okay, bitte.
Reini Royal.
Das könnte auch mein Pornoname sein, oder? Reini Royal. Mit Speck und Käse. So, die Royals. Ein paar Regeln für die Royals. Nummer eins, sie dürfen nicht wählen. Ja, eigentlich komisch, oder?
Hä, die dürfen nicht wählen?
Nein, die dürfen nicht wählen.
Warum nicht? Weil keine die Ahnung. Am Ende im Notfall bestimmen dürfen, oder was?
Nein, bestimmen dürfen die ja mal gar nichts. Also das ist ja eh so eine konstitutionelle Monarchie, wenn die Queen halt nicht das macht, was sie soll, dann wird sie abgesetzt, ne, so im allerschlimmsten Fall. Wobei das schwierig wird, weil das Volk sie, glaube ich, sehr mag. In der Brigitte steht, also in der Fachzeitschrift, ihre Kreuzchen könnten schließlich die Meinung der restlichen Bevölkerung beeinflussen. Und deshalb gehen die einfach...
Aber die Kreuzchen sind doch anonym.
Ja, frag mich nicht, keine Ahnung. Frag die Brigitte.
Oder würde die Queen dann in so einer Form von so einem riesigen Wahlzettel, weißt du, mit so einem riesigen Stift, mit so einem 1 Meter großen Stift, auf so einem 100 Meter großen Wahlzettel müsste sie das dann ankreuzen, weil, hä? Das ist ja seltsam, okay, komische Regel.
Ich gucke gerade, in der Süddeutschen steht das auch, also sie darf, aber die Queen geht nicht wählen, beziehungsweise die Familie geht, also Familienmitglieder gehen nicht wählen und kandidieren auch nicht.
Okay.
Ja, denn die Aufgabe der Monarchie ist es, im Vereinigten Königreich Kontinuität zu stiften und die Gesellschaft zu einen.
Ja, genau, ja. Das hat ja immer super funktioniert. Ja.
Guck mal weiter, sie dürfen kein politisches Amt bekleiden. Ja, kann man sich vorstellen.
Gut, das tun sie. Ja, gut.
Keine Schalentiere essen?
Was?
Ja, das ist, hier steht mehr eine Vorsichtsmaßnahme als eine Regel, um allergische Reaktionen und Lebensmittelvergiftung zu verhindern.
Ernsthaft?
Ja.
Okay, also damit die Queen nicht an Gambas erstickt, oder?
Ja, anscheinend. Dann ist natürlich, also das kann man sich schon denken, bei offiziellen Anlässen die Reihenfolge, wie sie den Raum betreten, gegessen werden darf erst, wenn die Queen zum goldenen Löffel greift.
Ernsthaft? So wie Oma früher?
Ja.
Bei meiner Oma war das auch immer am Ende. Meine Oma, hattet ihr nicht, wir hatten einen Ablauf bei meiner Oma, da musste immer erst, hieß es, komm her Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Ne? Dann konnte, dann mussten alle Amen gemeinsam sagen, sogar ich als Heidenkind. Und dann ist man hingegangen und dann ging es noch, warte mal, was haben wir noch gemacht? Dann habe ich auf den Tisch geklopft mit beiden Fäusten und dann hat mein Opa gesagt, alle Mann, und ich habe dann rangebrüllt. Und dann konnten wir essen.
Alle
nee,
Mann
warte.
Ran, oh Gott.
Alle Mann ran.
Das klingt genau. Auch wie aus einem schlechten Porno.
Dann habe ich mir vorhin am Tisch geklopft. Und dann, genau, und dann musste ich noch ausstehen und sagen, ein Lob für die Hausfrau.
Das ist auch schön, ein Lob für die Hausfrau. Oh Gott. Oh Gott.
Ja, es war ein bisschen eine andere Zeit, nicht? Es war ein bisschen eine andere Zeit.
Ich mache mal kurz weiter. Sie dürfen nicht katholischen Glaubens sein. Zumindest bis, also ab 2011 wurde das Gesetz wohl gelockert. Da durften die Mitglieder der Krone auch katholischen Glaubens heiraten. Aber bis 2011 war es gesetzlich verboten, quasi.
Ich muss echt zugeben, dass ich gar nicht gewusst hätte, dass die Monarchen, also die englischen Monarchen, Protestanten sind.
Die sind ja nicht einfach nur Protestanten, sondern die Königin ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Das ist im Grunde
What?
Das. Was?
Okay.
Also die ist Kirchen.
Wie der Papst, oder was?
Ja, genau. Die ist wie der Papst, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Also der englische König oder die Königin ist immer das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und das hat folgenden Grund. Das
oh,
war,
doch, das habe ich mal gelesen.
Ich glaube, das war irgendwie Heinrich der Siebte oder so, der irgendwie tausend und eine Frau, also sich hätte scheiden lassen wollen. Das ging aber nicht. Ne, weil er, also er wollte eine andere Frau heiraten, wollte sich scheiden.
Ja, jetzt weiß ich die Story. Gesagt, das war doch hier der Frauenköpfer, war das
ja,
doch.
Und dann,
hier,
hat er, Heinrich, dann hat er gesagt, dann mache ich halt meine eigene Kirche mit Koks und Nutten. Ne? Und da ist dann die anglikanische Kirche raus entstanden. Und deshalb ist
aber ganz ehrlich, wer kann denn einer Kirche folgen, die nur darauf basiert, dass ein fetter Typ, der schon drei seiner Ehefrauen geköpft hat, gerne nochmal eine andere bumsen will?
König.
Also was ist das denn für eine Herkunft?
König.
Ja, König. Ja, aber Reini, was ist das denn für eine Herkunftsstory von einer Kirche? So? Ja, woran glaubt ihr? Ja, wir glauben daran, dass Jesus und hier und so. Und woran glaubt ihr? Ach ja, bei uns, wir glauben daran, dass unser fetter König gerne ficken wollte. Was ist das denn?
Ich sag mal so, finde ich glaubwürdiger als die Nummer mit dem Fisch und dem Brot und dem Stein und nach drei Tagen wieder aufgestanden, ne?
Ja, gut.
Vielleicht hatte Jesus auch nur einen harten Hangover.
Einfach einen geilen Abend mit richtig schön Rotwein gemacht und ein bisschen liegen geblieben. Einfach mal so eine sowas wie so ein Bauer, weißt du, bei Bauer, so Frau, der so besoffen in Entwässerungsgraben fällt, ist Jesus einfach mal drei Tage in so einer Höhle eingepennt und dann ging es ihm wieder gut.
Ja.
Vielleicht war es einfach nur die krasseste Ernüchterungsgeschichte der der Weltgeschichte, Reini.
Ja, böse Mails
oder
incoming.
Nee, wir haben doch, Reini, wir haben doch die Community jetzt so weit ausgedünnt, dass wir so dermaßen atheistisch und teilweise schon in die Richtung, wie nennt man das nochmal, wenn man etwas beleidigt, was heilig ist?
Blasphemie.
Blasphemisch, genau, so herrlich blasphemisch sein können, wie wir wollen.
Solange wir keine religiösen, homöopathischen Gefühle verletzen.
Oh ja, da war Ausstimmung bei der letzten Folge.
Mir hat
aber jetzt mal ganz kurz. Also
mir hat ernsthaft jemand geschrieben, oder er, ich möchte da nicht genauer werden, unseren Podcast jetzt nicht mehr hört.
Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Martina?
Ja, weiß ich
was
auch nicht.
Tun wir jetzt bloß?
Hieß
nicht
hat,
Martina. Also hieß sie Martina?
Nein.
Hieß nicht Martina.
Ne,
ich habe die Mail gelesen, ich musste herzlich lachen, leck uns doch. Ey, mein Gott, verdammte Scheiße, nur weil wir nicht an Homöopathie glauben. Schieb dir doch 50 Globuli in die Ohren, dann hörst du wahrscheinlich den Podcast, den du hören willst. Was für ein, weißt du, worauf ich nicht klarkomme? So, ey, dieser Podcast ist doch keine, das ist doch keine Lebensanweisung. So.
Nein, das hier ist Propaganda
doch was
der Pharma-Lobby.
Genau, danke Fitzer. Ja. Nee, aber aber niemand muss doch die Dinge, die wir hier glauben oder meinen oder denken oder mögen, auch mögen. Also wenn ich jetzt sage, ich mag Stracciatella und du sagst, ich mag kein Stracciatella, dann schwöre ich dir, mir schreiben Leute, Stracciatella ist das Schlimmste, was es je gegeben hat. Ich höre euch nicht mehr und denkst so, ja fick dich. Ja, was ist? Also ich verstehe es nicht. Warum können Menschen nicht anderer Meinung, dann glaub doch an deinen Globuli-Scheiß. Mir wurde ja auch schon geschrieben, Basti relativiert Globuli, weil er seinem Hund durch Proxy bei Dingsbums. Ne, ich habe gar nichts relativiert. Ich habe nur, dieser Podcast basiert ja auch auf antagonistischen System, also dass wir mal auch nicht, aber dass wir mal nicht einer Meinung sind, Rainer, das muss es ja auch geben in diesem Podcast.
Ja, wobei meine Meinung mit wissenschaftlichen Fakten unterstützt ist und deine halt nicht, aber ist egal. Jetzt ist er wieder eingeschnappt.
Ich sag, ja, Reinhard, ich glaube nicht an Homöopathie.
Ja, das weiß ich.
Habe ich dir übrigens mal von meinem Akne-Homöopathie-Erlebnis erzählt, als meine Mutter mich zu diesem reichen Piss-Homöopathen nach Essen geschickt hat?
Ist das jugendfrei? Wo hat er dich
angefasst? Ja, der hat nichts mit. Ja, also, meine Mutter glaubte ja an sowas, ne?
Ja.
Und dann musste ich dahin, weil ich so Akne hatte. Und da kam ich in diese Praxis und da wurde mir schon klar, okay, Kasching, offensichtlich ist Homöopathie echt ein guter Weg, um richtig Asche zu machen, weil ich habe noch nie eine solche Praxis gesehen, noch nie. Also es war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er.
War das
da rein,
ein Arzt oder ein Heilpraktiker oder sowas?
Keine Ahnung mehr, Rainer. Es war ein Homöopath. Dann war es wahrscheinlich eine Art Schamane. Also ich glaube, dass er einen Doktortitel hat, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Das heißt nichts.
Jedenfalls,
das heißt gar nichts.
Ja, keine Ahnung, ob der auch Homöopath hier war und Homöopath, aber er war auf jeden Fall, sein Hauptthema war Homöopathie. Und ich kam da rein Und der hatte erstmal so eine Eingangshalle mit so einem Brunnen und so einem Scheiß. Weißt du, ich meine, geh mal zu deinem normalen Kassenarzt, weißt du? Da wirst du am Eingang von so einer Frau mit zusammengewachsenen Augenbrauen angehustet, wenn du dir mehr als einen Nimm zwei aus der Packung nimmst, die da ausgelegen, und das war's so, weißt du? Und der hatte halt einfach voll die Luxuspraxis. Dann kam er da rein, hat auch so langsam mit mir geredet. Das kennst du ja, wenn Leute so diese ganzen Motivations-Wix-Trainer, die ich nicht leiden kann. Ja, Reinhard, ne? Also wir schauen uns das jetzt mal an. Und dann können wir ja mal eine Analyse deines Blutbildes machen. Dann schauen wir mal, ob du übersäuert bist. Ja, ne? Und dann hat er meinen Arm so. Habe ich dir das nicht erzählt, dass ich da rausgeflogen bin?
Nein.
Das muss ich dir doch erzählt haben. Okay.
Ich glaube nicht.
Also, ich lag da und ich hatte schon so, ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, meine Mutter hat mich hingeschickt wegen der Akne und ne, mal gucken, ob das was bringt und so, ne? Und dann hat er gesagt, ja, also ganz oft bei jungen Männern wie dir ist es einfach eine Unverträglichkeit auf Weizenmehl zum Beispiel. Ich sage, eine Unverträglichkeit auf Weizenmehl, Herr Doktor? Sagt, ja, wir testen das mal. Und dann hat er mich auf eine Liege gelegt und hat mich meinen Arm ausstrecken lassen nach rechts. Ne? Und dann hat er gesagt, ich versuche jetzt mal deinen Arm runterzudrücken.
Ach, die Nummer. Versucht, meinen Arm runterzudrücken,
genau. Und es hat nicht funktioniert. Ne? Er hat ihn runtergedrückt gekriegt. Und dann hat er mir eine Ampulle mit Salz in die Hand getan und konnte den Arm immer noch nicht runterdrücken. Und sagte, was glaubst du, was da passiert? Ich sage, naja, ich kann dagegen halten. Ne? Und dann hat er mir eine Ampulle mit Weizenmehl in die Hand gegeben, hat mich die Faust schließen lassen und konnte meinen Arm problemlos runterdrücken. Und dann hat er mich gefragt, was glaubst du, woher das kommt? Und ich sage, naja, ich gehe fest davon aus, dass sie auf einen Reflexpunkt an meinem Arm drücken und ihn deswegen runterdrücken können. Und dann hat er einen Wutanfall bekommen und mich rausgeworfen.
Nee, das,
und danach noch meine Mutter angerufen, war stinksauer.
Ja, ja, das hast du noch nicht erzählt. Aber ja, ich finde es auch, also da haben wir uns auch, glaube ich, schon mehr als einmal drüber unterhalten. Ich finde es auch schlimm, dass es solche Scharlatane gibt und dass man nichts dagegen tun kann. Ne? Also, weil teilweise, also es gibt ja Scharlatane, die nicht ganz so schlimm drauf sind, die dann irgendwie auch was, also eher was so für Seelenheil der Menschen tun, weil sie mit ihnen reden, weil in unserem Gesundheitssystem die Zeit für sowas nicht gegeben ist oder den Ärzten nicht honoriert wird. Aber so im Allgemeinen finde ich diese, also überhaupt, dass wir diese ganze Heilpraktiker-Scheiße in Deutschland haben, finde ich ein Unding und eigentlich auch echt schlimm. Also ich bin dann doch großer Fan evidenzbasierter Medizin. Ich war übrigens, wo wir da gerade sind, im Impfzentrum diese Woche. Ich wurde geimpft.
Reini.
Ja.
Endlich haben wir unseren wichtigsten Bundesbürger gerettet vor dieser bösen
Erkrankung. Gedauert.
Ich war
überrascht, wie gut organisiert das da war, also wie gut das funktioniert hat. Na, du kommst zu deinem Termin hin, kriegst eine neue Maske, stellst dich in eine Schlange, hast natürlich das Pech wie immer, wenn du in irgendeiner Schlange stehst. Neben dir sind drei andere Schlangen, die alle deutlich schneller gehen, weil wir es in Deutschland immer noch nicht geschafft haben, überall ein ordentliches Warteschlangensystem zu nutzen. Ne, die Einzigen, die es geschafft haben, war irgendwann mal die Post, die auf die Idee gekommen ist, eine Warteschlange für vier Schalter wäre doch super. Ne? Jetzt muss die Post nur noch verstehen, dass man dann auch vier Schalter besetzen muss und nicht nur einen. Ja. Ne?
Wir haben vier Schalter, einer ist besetzt, aber wir machen eine Warteschlange. Das funktioniert total gut. Willkommen bei der Post.
Aber amerikanisches Warteschlangensystem finde ich prinzipiell besser als irgendwie so, weil ich stand da genau, also ich stand im Impfzentrum von diesen drei oder vier Warteschlangen genau in der, wo drei Plätze vor mir ein Typ war, der irgendwie es nicht, also bei dem irgendwas mit seinen Unterlagen nicht stimmte, und während links und rechts von mir die Leute quasi vorbei rauschten an diesen Registrierungsschlangen, ne, stand ich da und habe Spinnweben angesetzt. Also da passierte mal gar nichts.
Ich war bei einer großen deutschen Autokette, also so Autoreparaturkette, nur weil ich mir eine Flasche Öl kaufen musste, weil mein Wagen Öl wollte. Und an der Tanke sollte dieses Öl 69 Euro kosten. Ja, das war mir zu blöd.
Ist an der
bin ich die 300 Meter weitergefahren, um mir diesen Liter Öl zu kaufen, und habe dann ungelogen über 25 Minuten warten müssen, obwohl ich nur eine Person vor mir hatte, weil der liebe Mitarbeiter dieser Autokette es nicht geschissen gekriegt hat, seine eigene Kasse zu bedienen. Es war ein Trauerspiel. Und dann kam, und die waren so unfreundlich. Und irgendwann habe ich gefragt, ob ich hier auf dem Bürgeramt Köln bin, weil selbst da geht es schneller. Und dann wurden sie natürlich noch pumpiger, weil ich gedacht habe, Alter, ich will nur einen Liter Öl kaufen. Ich habe dann auch gefragt, hör dazu, ich schmeiße hier 20 Euro am Tresen. Das ist dann Diebstahl. Ich sage so, ey, ich muss nur dieses Öl jetzt haben, ich muss weiter. Seit 25 Minuten stehe ich jetzt hier als Zweiter in der Schlange. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Übrigens auch eine Autokette, die in den letzten Jahren sukzessive Filialen abgebaut hat. Und ich kann mir das jetzt auch erklären.
So, Reini,
bitte deine Impfgeschichte. Ja,
Autozubehör. Nee, ja, genau. Also ich habe da gar nicht so viel zu erzählen. Ich war beeindruckt, wie, also das ist so fast schon industriell so durchgeschleust, ne? Bis beim ersten Arzt so Gespräch, beim nächsten Arzt kriegst du die Spritze reingerammt, dann sitzt du eine Viertelstunde da und kannst gehen. Ich habe von der Spritze fast nichts gemerkt. Also da war ich auch ein bisschen beeindruckt. Das letzte Mal, als ich beim Arzt eine Spritze bekommen habe, waren die irgendwie noch schmerzhafter. Diesmal war da so gar nichts.
Was für Impfreaktionen hattest du denn, Reinhard?
Gar keine. Also ich war ein bisschen müde, aber das kann auch einfach so gewesen sein, weil ich nicht so gut geschlafen habe.
Herzlichen Glückwunsch. Das heißt so viel wie dein fetter Körper hat einfach keine Abwehrkräfte, richtig?
Wieso kann, nee. Das,
Mein
Körper hat relativ gute Abwehrkräfte, der braucht kein Fieber und so, um das halt wegzustecken. Meine Zellen, die den neuen Bauplan für diese RNA bekommen, ne, um da das, um die Antikörper zu produzieren, ne, meine Zellen gehen hin und gucken, ah ja, sieht gut aus, interessant, bauen wir, machen wir, klar, kein Ding. Ne, deine Zellen kriegen die Dinger und denken, hä? Was ist das denn? Kopfschmerzen. Ich krieg Kopfschmerzen. Weißt du, deine Zellen kriegen Kopfschmerzen, wenn sie das lesen. Ne? Und das wird weitergeleitet in dein Gehirn und dein Gehirn fängt dann an, viel, viel zu arbeiten. Dadurch wird es heiß und du bekommst auch Kopfschmerzen.
Ist das so?
Ja, das ist so.
Ich hatte gelesen, dass es ein Indiz für ein gutes Immunsystem ist, wenn der Körper stark reagiert auf die Impfung.
Ah. Hm. Das hatte ich nicht gelesen.
Wie geil du bist. Ah, ist irgendwie auch naheliegend, du Kackvogel. Oder es macht ja irgendwie Sinn. Deswegen haben ältere Menschen ja viel weniger Impffolgen, weil deren Immunsystem nun mal nicht mehr so aktiv ist.
Ich glaube, so pauschalisiert leicht kann man das nicht sagen.
Ja, Reinhard, das ist natürlich jetzt wieder simplifiziert für den dummen Pöbel, der uns hört. Ich kann es natürlich auch wissenschaftlich ausdrücken.
Nee, ich glaube,
aber ich versuche ja, das ist für alle zu. Halt die Schnauze, doch, kann ich. Ich kann hier alles. Reinhard, das ist jetzt ein schöner Satz. Ich kann hier alles verallgemeinern. Der ist auch gut, der ist auch T-Shirt-artig. Ich kann hier alles verallgemeinern.
Du hast heute echt so den Postkartentag, ne? Postkarten und Sprüche. Hast du mal überlegt, so einen Shirt-Shop aufzumachen?
Habe ich überlegt, aber dann nur mit so peinlichen Ich bin der Papa von dem Links hier Sprüchen oder so eine Scheiße. Sowas für Junggesellenabschiede. Verhaftet wegen sexy oder so ein Dreck.
Man merkt, du wohnst in Köln. Da sieht man viel davon. Wobei in letzter Zeit ja auch nicht mehr.
Ich wollte bei deinem Junggesellenabschied damals Motto-Shirts machen, aber deine langweiligen Physikerfreunde waren dagegen.
Bei deinem hatten wir auch keine.
Ja, ich bin ja auch cool, aber bei dir hätte ich super gefunden. Ich hätte es super gefunden, wenn wir für dich ein Motto-Shirt gehabt hätten, so wie letzte Ausfahrt Ehe oder endlich nicht mehr Jungfrau oder so eine Scheiße. Nee, ich bin auch nicht so der Typ, der bei Junggesellenabschied irgendwie lächerliche Spiele braucht.
Ich finde so Junggesellenabschiede, wo irgendwie der Junggeselle oder die Junggesellin irgendwie bloßgestellt wird oder so, ja immer auch ganz schlimm. Das so. Warum?
Ich verstehe es auch nicht ganz. Also, eigentlich ist es doch viel geiler, wenn man zusammen Spaß hat und was Geiles macht, als wenn man jetzt irgendwie man kann mal ein Spiel machen, wo der irgendeinen Quatsch machen muss. Von mir aus, weiß ich nicht, sich ein Bier über den Kopf gießen oder so. Ich brauche das nicht. Aber jetzt den ganzen Tag als Kondom verkleidet rumlaufen. Ja. Ich habe auch noch nie. Also ich finde, es gibt ja kaum was, was trübseliger ist als Junggesellenabschiede. Also außer man macht ihn wirklich im Einklang mit dem, was der Betreffende will und ist, dann kann das lustig werden. So, also ich hatte an meinem viel Spaß, ich hatte das Gefühl, du hattest an deinem auch eigentlich relativ viel Spaß.
Ja, das war auch ganz
gut. Aber wenn man dann so Leute in der Innenstadt sieht, die dann, wo er dann verkleidet als Prinzessin, es regnet, alle haben so ein Umhängebier und so Sombreros mit Nachos drin oder so eine Scheiße und so ein Motto-Shirt, auf dem
irgendwas verkaufen, so kurze verkaufen, auch Kondome verkaufen. Wer ist auf die Idee gekommen? Ist das, während man zu Hause sitzt und im Hintergrund läuft der pure Hitmix, kommt einem plötzlich die Idee, der kann Kondome verkaufen beim Junggesellenabschied.
Reini, das ist leider exakt das. Es sind die Leute, die zum pur Hitmix in ihrem tiefer gelegten Golf 5 bumsen. Das sind die Leute, die bei Junggesellenabschieden sagen, wir tragen jetzt Motto-Shirts und du bist jetzt als Prinzessin verkleidet, Jerome. Ich finde, das ist so das allerletzte, aber ja, jeder soll das so halten, wie er will. Ich finde insgesamt, dass so dieses, die Ehe verabschieden, indem man so tut, als wäre es jetzt eine Art Gefängnisstrafe.
Wie bescheuert ist das?
Also, ja, ich finde die Haltung dazu so seltsam. Also ich habe ja freiwillig geheiratet. Ich bin nicht von meinen Eltern, ich bin nicht aus einer indischen Kaste. Die haben mir nicht meine Frau gebracht oder haben gesagt, hier, das ist Manjula, die musst du heiraten in 12 Jahren.
Ich finde das auch komisch, wenn Leute über ihre Frau so reden, ja, die Regierung zu Hause, ne?
Ist das so, was, ja.
Wo kommst du denn her?
Naja, also du kennst ja, also ich nenne meine ja Chefin und du kennst sie, also dementsprechend.
Ja, aber da ist das eine Tatsachenbeschreibung.
Ja, das ist wirklich exakt so, ne? Also bei allen Gesprächen, wir hatten letztens Gespräche mit dem Handwerker, ne? Der so einen Teppich auf so einer Treppe zu verlegen und der so guckte mich immer an bei dem Gespräch, weißt du? Also wir standen nebeneinander. Ja. Und er erklärte das so, ja, kann ich das machen, da muss er aber gucken, ob wir die Bohrungen hier, muss ich mal schauen, haben sie die Bohrlöcher mal ausgemessen? Und er guckt immer mich an, ne? Und irgendwann machte meine Frau nur mit den beiden Fingern so ein also was machte ihre beiden Finger in seine Augen, also zeigte auf seine Augen und zeigte auf ihre Augen und sagte, sie sprechen besser mit mir. Ja. Und ich denke so, und was, man hätte das ja als erniedrigende Geste wahrnehmen können, aber ich habe einfach nur genickt und gesagt, das ist richtig und bin weggegangen. weil ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock auf sowas, ich will überhaupt nichts entscheiden dahingehen, das soll alles sie machen, sie kann das, sie hat Ahnung davon. Und ich bin auch nicht schuld am Ende. Wir haben mal eine
Küche. Küche, bist du am Ende trotzdem.
Ja, schuld bin ich am Ende trotzdem. Aber sie weiß es auch besser, sie kann es auch besser. Warum soll sie es nicht tun? Reini, wir haben mal eine Küche geliefert bekommen. Und ja. Du kennst die Story, ich habe dir die schon mal erzählt. Sie hat mich damit beauftragt, dass ich die Handwerker überwache, wenn sie auf der Arbeit ist, damit die keine Scheiße machen beim Kücheneinbau. Und dann kam halt die Arbeitsplatte und die war 35 Zentimeter zu kurz. Und ich 35 Zentimeter. Und ich habe gesagt, das ist super, da kann man dann Mülleimer hinstellen. Und abends kam meine Frau nach Hause.
Ja.
Und die war nicht der Meinung, dass 35 Zentimeter Arbeitsplatte zu kurz richtig wäre und hat einen Wutanfall gekriegt und hat dann da angerufen. Da mussten diese Typen wieder anreisen, mussten das komplett abbauen. Aber sie hat ja recht. Aber ich bin jemand, ich sag so, 35 Zentimeter zu kurze Arbeitsplatte interessiert mich nicht.
Ja. Das, ich kann das nachvollziehen, so man akzeptiert Sachen, die eigentlich nicht richtig sind, zu akzeptieren, weil man keinen Bock auf den Stress hat. Ne? Ich finde das auch immer so schön, wenn du mit deiner Frau diskutierst und irgendetwas sagst, also irgendwie sagst du, ja, ich finde, wir könnten hier aber auch noch das und das machen oder so, und deine Frau dann sagt so, nein. Und das ist einfach, und damit ist auch Schluss. Also, einfach nur so ein ganz lockeres und kurzes Lachen, so, nein.
Nein. Und das musst du dir vorstellen, bei 1,58 Meter. Ja. Also wir sprechen ja jetzt hier nicht von so einer serbischen Schweinebürgerin, sondern von so einer kleinen Prinzessin, die aber ganz klar sagt, nein.
Ja.
So, ne? Und das ist auch, da ist jetzt auch nicht so ein Nein, darüber können wir nochmal reden, ist so ein Nein, das hier ist damit entschlossen.
Ja,
die und Worte, diese so ein, vier Buchstaben, die ich gerade gesprochen habe, sind nun ein Gesetz.
Nee, das ist
völlig
so
absurd.
Das ist eher so ein, ist ja niedlich, dass du auch eine Meinung zu hast, aber ist egal. Ganz gut.
Ist ja niedlich, dass du auch. Ja, unsere Frauen unterscheiden sich ein wenig.
Ja, das
Deine Frau ist so ein super liebenswerter Konsenstyp.
Meine Frau war letztens komplett überrascht. Also, ich war mit ihr im Auto unterwegs und wir sind an Köln und Bonn vorbeigefahren, dass ich nicht wusste, wofür Haribo steht. Sie meinte, ja, das weiß man doch.
Hans Riegel Bonn, das wusstest du nicht, du dummes Schwein?
Nein, das wusste ich nicht. Wer zur Hölle weiß denn, dass Haribo Hans Riegel Bonn heißt?
Das weiß jeder, Reinhard.
Nein!
Jeder weiß das. Natürlich, Hans Riegel Bonn, ja klar, das ist der Gründervater der Hans Riegel Company.
Ja, aber
ehrlich gesagt habe ich es auch erst vor 5 Jahren erfahren. Der ist mittlerweile tot. Keine Ahnung, Hans Riegel war halt so ein reicher alter Sack, der hat halt irgendwie Gummibärchen erfunden und ist so unvorstellbar reich davon geworden, dass er Thomas Gottschalk damals als Geschenk, für eine Werbepartnerschaft von über 30 Jahren, weil es gab, Thomas Gottschalk steht mit den Gummibärchen sogar im Guinness-Buch der Rekorde für die längste Werbepartnerschaft zwischen einem Promi und einem Produkt. Wow. Jedenfalls stand er früher dafür drin. weil er 30 Jahre dafür Werbung gemacht hat, hat ihm Hans Riegel, bevor er gestorben ist, er lebt mittlerweile nicht mehr, ein Schloss am Rhein geschenkt. Und ich meine ein Schloss, Reinhard. Ich meine nicht ein Haus, ich meine ein fucking Schloss, das am Rhein steht. Da kannst du, also früher, wenn man eine Rheinschifffahrt gemacht hat, was ich oft machen musste, weil meine Frau mag das und ich hasse es. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wer entscheidet. Jedenfalls sind wir dann öfters den Rhein runtergefahren, als wir in Köln am Rhein wohnten. Oder wir wohnen ja noch am Rhein, aber sind da, haben das gemacht. Und dann kommt man immer irgendwo bei, ach, was weiß ich, keine Ahnung, hinter Bonn, kommt man da vorbei und dann heißt es, das ist das Schloss von Thomas Gottschalk. Gottschalk hat aber mittlerweile mal zugegeben, dass er in diesem fucking Schloss 5-mal war, weil es ihm einfach viel zu groß ist und er keine Ahnung hat, was er da machen soll. Jetzt hat er das verkauft.
Wo am Rhein war das?
Boah, Rhein, keine Ahnung, irgendwo hinter Bonn, da Richtung Lorelei, auf der rechten Seite, das weiß ich, wenn man Richtung Bonn runterfährt, auf der rechten Seite ein gelbes Gebäude, ein gelbes, richtiges Schloss mit Türmchen und allem möglichen Scheißdreck.
Ich hab hier
unten ist eine Marienstatue, also schon ziemlich beeindruckend.
Ich wusste, also um es nochmal zusammenzufassen, ich wusste nicht, dass Haribo Hans Riegel Bonn heißt. Das ist jetzt an dieser Stelle hier auch erledigt, Bildungspodcast, ne? Haribo heißt Hans Riegel Bonn. Der berühmte Werbespruch, ne? Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Weißt du, wie viel der Texter dafür bekommen hat, für diesen Spruch? Und es ist der wohl bekannteste in Deutschland?
Weiß ich nicht.
20 Reichsmark.
Okay. Reichsmark?
Reichsmark.
Dann ja. War ja wohl der Gründer von Haribo der Vater von Hans Riegel wahrscheinlich, ne? Weil Hans Riegel ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwas in Reichsmark bezahlt hat.
Wahrscheinlich nicht, oder? Warte mal, Geschichte wurde.
Ernsthaft, 20 Reichsmark hat er für Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso?
Ja.
Benutzen die den eigentlich noch?
Die benutzen den noch. Nee, die benutzen den noch. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ist immer noch deren Werbeslogan. Und wenn man mal auf die Wikipedia-Seite
die
geht.
Die einzigen, die nicht so glücklich sind, sind Schweine, weil ihre Knochen zerrieben werden. Aber mein Gott.
Ja, mittlerweile machen die aber auch.
Geliermittel Pektin.
Ja, so vegetarische und so. Geliermittel Pektin. Es gab auch von.
Ich mag Haribo, ja keine Gummibärchen, mag ich nicht.
Nee, mag ich auch nicht. Meine Frau mag die sehr, aber es gab von Haribo gibt es ja jede Menge anderen geilen Scheiß. Es gab mal so Stevia-Lakritz von denen. Die waren geil, aber die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mal mehr beim Haribo-Werksverkauf. Warst du eigentlich mal beim Haribo-Werksverkauf? Du wohnst ja quasi.
Stevia macht Reini froh und Erwachsene ebenso. Nee, war ich nicht. Ich fahre nie zu Werksverkäufen, Reini, weil das führt dazu, dass ich mein Projekt Basti 21 in 22 nicht halten kann.
Meinst du schaffst das noch? Tempel. 21 in 22?
Ja, ich glaube, das schaffe ich noch, du kleines Schwein.
Ja,
bist du mal wieder laufen gegangen?
Nee, bin ich nicht, aber ich habe seit 2 Tagen angefangen, wieder Kalorien zu zählen, um ein bisschen abzunehmen. Und ich glaube ja, dass ich fettes Schwein dich trotzdem noch abziehen werde. Also,
ja, ich
vielleicht
weiß nicht.
Ja, wobei, du hast wirklich abgenommen und bist sportlicher geworden. Vielleicht hast du auch diesmal die Nase vorn, aber
ich glaube aber 21 Kilometer werde ich nicht schaffen, Reini.
Ja, ich bin mir da auch noch nicht sicher. Ich denke die ganze Zeit so, ja komm, die 10 hast du auch geschafft, aber ich erinnere mich dann auch wieder, wie ja. Im Arsch ich nach den 10 war.
Also ich sag mal so, nach 9,5 bin ich nur noch gegangen. Also das war nicht mehr, letzten 500 Meter waren nicht mehr sexy, Reini.
Es geht ja auch um 21 Kilometer in einer annehmbaren Zeit. Ne? Ich meine, 21 Kilometer zu laufen ist jetzt nicht die Kunst, wenn ich dafür 6 Stunden Zeit habe, ne? Oder 7. Aber das irgendwie so in 2 oder, also irgendwas bis 2 bis 3 Stunden oder so zu schaffen. Ich weiß nicht, was ist denn so ein Durchschnittstempo für einen Halbmarathon?
Keine Ahnung, Gabriel Selassie hier, der Typ da, der ist doch den Marathon mittlerweile unter Idealbedingungen in 1,59 gelaufen.
Ja, das ist auch, ne?
Ja, ist einfach unmensch. Also selbst wenn man dann sagt, ja, der hatte immer einen, der vor ihm irgendwie so ein Windkanal gelaufen ist oder so, weißt du, wie nennt man das da nochmal, wenn da so hinten die Luft verwirbelt, keine Ahnung. Und perfekte Bedingungen in London an einem kühlen Herbsttag, bla bla bla. 1:49 für was? 41 Kilometer? 42? Was ist nochmal Marathon? 42 oder so, ne?
Marathon sind 42.
Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Das ist, wenn wir beiden fetten Schweine Vollgas geben. Ich meine,
wenn wir uns
Vollgas
auf so einen Tierroller stellen oder so, so einen Elektroroller.
Das ist genau. Wir beiden mit einer 10er-Packung Chicken Wings fahren auf dem Tier-Elektroroller diese Strecke nicht in 2 Stunden, Reinhard. Das ist so erniedrigend. Ne? Und der rennt das, der Typ. Ey, das gibt es gar nicht.
Aber die 21 schaffen wir.
Ja, ja. Reini?
Die 21 schaffen wir.
Kleiner Kalorienzähler, ja. Was hast du denn heute schon gezählt?
Ich habe heute einen Linsensalat gegessen bisher und einen Pudding. Das war mein Essen für heute. Und einen Kaffee mit Milch. Ich muss auch gleich leider los, denn ich muss mir gleich einen Corona-Test abholen, weil ich am Wochenende im Allgäu eine Nacht nächtige und das Hotel dort unbedingt einen Test haben möchte. Wir gehen dort eine Freundin besuchen, die aus den USA zu Besuch ist. Und deshalb muss ich jetzt gleich los. Deshalb noch ganz schnell, was empfiehlst du für Musik?
Oh, Reini, ich habe überhaupt nicht über Castlevania Symphony of the Night erzählt, was ich im Moment spiele und was das, ich sehr nahelegen möchte.
Das musst du beim jeder, nächsten Mal machen. Ich habe auch nicht.
Das musst du beim nächsten Mal ausführlich machen.
Nächstes
Symphony,
Mal.
Hast du es mal gespielt, Castlevania
nein.
Symphony of the Night? Wirklich ein Meisterwerk. Ja, und es gibt es bei iOS für 2,99 Reiner. Das müsst ihr euch holen. Die Steuerung ist eine Katastrophe auf dem Handy, aber ich habe es wirklich auf dem Handy durchgespielt. Und warum? Weil der Stay Forever Podcast es mir nahegelegt hat. Eins der wenigen Spiele, die ich auf der PlayStation nie gespielt habe. Gibt es mir dabei für 500€ in der Originalversion bei eBay. Auf jeden Fall kaufen, spielen ein wahnsinnig tolles Metroidvania. Und Musikwunsch meinerseits ist Lagwagon mit Making Friends.
Okay. Ich hätte gerne von Bo Burnham Welcome to the Internet.
Sehr schön. Burnham, guter Bursche.
Ja.
Müssen wir jetzt so spontan abbrechen, weil du ein Kackhaufen bist? Oder was?
Nee, ich muss los. Deshalb habe ich dir auch gesagt, ich muss um diese Zeit aufnehmen, weil ich habe einen Termin. Ich habe in 10 Minuten einen Termin am Impfzentrum. Nicht Impfzentrum, hier am Testzentrum um die Ecke. Im Container auf dem Lidl-Parkplatz.
Aber Sekunde mal, stopp, ein PCR-Test oder was?
Nee, so ein Schnelltest-Ding einfach, muss nicht mal PCR-Test
sein. Oh, Reini, kein PIM, ja, dann fahr da später in Remford, entspann dich.
Die machen in einer halben Stunde zu.
Ja, okay, dann fahr jetzt dahin. So, okay, ja gut, dann die Playlist, wollen wir noch irgendwas zum Abschied sagen zu den Leuten? Wir haben euch lieb, es ist schön, dass ihr uns jede Woche zuhört. Ihr gebt unserem Leben ein bisschen mehr Sinn.
Richtig. Und ab nächster Woche habe ich eine Menge mehr zu erzählen, denn ab nächster Woche habe ich nichts mehr mit irgendwelchen Vorlesungen oder so am Hut. Ich hatte meine letzte Vorlesung diese Woche, davon wollte ich eigentlich auch noch erzählen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt glücklicher als vorher. Ich muss nur noch eine Klausur überleben. Da werde ich noch sehr, sehr viel fluchen und sehr, sehr viel schimpfen, aber danach werde ich ein ausgeglichenerer Mensch.
Das hoffen wir alle für dich, Reini, dass du endlich ein ausgeglichenerer Mensch wirst. Komm gut in den Allgäu, lass die Finger von den Kuhpopos und hab eine schöne Zeit. Wir lieben dich, Reinhard Remfort. Bis bald.
Du bist ein dummes Arschloch. Tschüss.
Kuhficker.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.